Kommen wir zur
Arzneimitteltherapie des Monats.
Genau. Ja,
ich darf es mal machen heute.
Ja.
Das freut mich sehr. Ich habe lange überlegt, was ich denn mache. Und ich habe mir ein Medikament rausgesucht, was ich denke, was relativ in Vergessenheit geraten ist. Und zwar Verapamil. Mhm. Hast du schon mal Verapamil verwendet?
Nein, ich weiß, dass wir hatten es früher auf unserem RTW, wo ich auf meiner Rettungswache noch drauf. Und ich habe es in regelmäßigen Abständen weggeschmissen und neue Ampullen draufgepackt.
Das ist auch, also ich habe es tatsächlich mal auf der Intensivstation auf Ansage eines Oberarztes verwendet.
Mhm.
Ansonsten ist meine Erfahrung mit Verapamil auch Isoptin genannt.
Mhm.
Dieselbe wie bei dir. Also es ist ein Medikament, das eigentlich so gut wie nie verwendet wird. Es ist mir immer in Erfahrung geblieben vom Lernen für Staatsexamen, weil da gab es noch für Pharma so, dass man es auch gar nicht mit Beta-Blocker zusammen geben darf.
Und ich hatte macht man nach V-Block 3.
Genau, kann man machen, also muss nicht passieren, aber das ist die tödliche Kombi, das erzähle ich auch gleich noch. Und da habe ich mir gedacht, dieses vergessene Medikament, vielleicht gibt es ja irgendeine Indikation dafür, wo man es sinnvoll verwenden könnte, um das Spektrum zu erweitern, und deshalb erzähle ich das jetzt mal. Ja, was ist Verapamil eigentlich? Verapamil ist ein Calciumkanalblocker, das wirkt Blutdruck senken, Gefäß erweitern, antiarrhythmisch und antischämisch.
Mhm.
Klingt ja erstmal ganz gut.
Ja.
Eigentlich sollte man so denken. Ja, wann gibt man das denn? Was würde dir so einfallen?
Schmalkomplex, Tachykardie, arrhythmisch.
Das ist schon mal sehr schön. Stimmt sogar. Also Tachykardie ist auch schon eine Indikation. Pektangiöse Beschwerden sind die zweite Indikation. Und sogar arterielle Hypertonie wird offiziell in der Fachinfo als Indikation für Verapamil aufgeführt. Also theoretisch könnte man es anstelle von Hypertonie geben, sollte man jetzt, das ist keine Empfehlung, ehrlich gesagt, also theoretisch wäre das möglich. Das Problem an Verapamil ist, so gut die Wirkung ist, es hat relativ viele Wechselwirkungen, weil es CYP450 Isoenzyme hemmt. Das machen das viele andere Medikamente natürlich auch. Man weiß man immer die CYP3A4 und schlag mich tot, ne? Ich fahre mal von rechts nach links diskutiert und
konnte ich mir aber schon nicht merken.
Aber das ist ein Problem und es potenziert sich mit anderen Medikamenten, die im Prinzip auf den Herzrhythmus wirken können. Wie wirkt das Ganze? Ich habe schon gesagt, es erweitert Gefäße, daher auch Koronargefäße, logischerweise. Es reduziert den O2-Verbrauch am Herz, am Sauerstoffverbrauch und fördert dadurch über die FDs gefallen die Durchblutung des Herzmuskels. Es senkt die Nachlast, Calciumkanalblockade, logisch, den Blutdruck und die Herzfrequenz. Das alles funktioniert nur über die Blockade von den Calciumkanälen. Kein Weg auf keinen anderen Kanal.
Nicht so Amiodaron, Schrotschuss.
Nee, es ist ganz selektiv. Ja. Relativ selektiv. Wie dosiert man das Ganze? Eine Ampulle, das ist die wir auf dem NRF haben, 5 Milligramm auf 2 Milliliter. Es ist einfach zu merken, die Initialdose 5 Milligramm IV, wenn der Patient fast jeder Patient, der so ein Medikament verdient, hat den natürlich über 50 Milligramm. Also deshalb kann man sich gut merken, da geht mal nicht eine halbe Ampulle, wenn man das Medikament nicht kennt, sondern da geht eine ganze Ampulle. Wann darf man das Ganze nicht geben? Im kardiogenen Schock, bei AV-Block 2. Grades und mehr. Weil es eben das Risiko erhöht für höhergradige AV-Blockierung, das hast du vorhin schon gesagt. Du hast auf Beta-Blocker bezogen, aber das erzähle ich gleich noch. Herzinsuffizienz in der EF von größer 35, kleiner 35.
Weiß ich meistens
nicht. Genau, das finde ich schwierig, das weiß man technisch meistens nicht, aber man probiert vielleicht ganz so ein bisschen abzuschwimmen. Aber, ne? Dann Vorhofflimmern. Du hast vorhin gesagt, Tachykardie, Schmalkomplex-Tachykardie, richtig, aber bei Vorhofflimmern mit asystolischer Leitungsbahn und DPV-Syndrom zum Beispiel ist kontraindiziert.
Okay.
Also das, auch das ist was, was man ja nicht zwingend weiß, wenn dann der Patient dann drauf stößt sozusagen. Man weiß ja nicht, ja, hat es das jetzt eine Delta-Welle oder ist es keine?
Ja.
Schwierig. Und Six-Sinus-Syndrom. Also ziemlich viel am Herzen sind Kontraindikationen für ein Herzmedikament.
Ja.
Das erklärt auch,
warum es so außer Mode ist.
Und es hat Wechselwirkungen. Ich habe vorhin schon gesagt, es hat ganz viele Wechselwirkungen, aber ich erzähle mal so die wichtigsten. Das eine ist, dieses Flecainid.
Aber das ist ja diese
Pill out of the pocket
bei Vorflimmern, oder bei TAA muss man ja eher sagen.
Genau,
wo die Natriumkanalblocker, also ein Typ 1
Antiaerobik. Genau, das ist das, wo die Patienten, die nehmen es halt selber, weil sie mehr Erstattung haben, um es selber zu konvertieren.
Genau.
Beta-Blocker-Kontraindikation. Und Inhalationsanästhetika. Spannenderweise auch, habe ich mir mit aufgeschrieben, weil ihr Anästhesist.
Ja.
Also nicht im OP, bei Zero drauf kommt es auch gegeben. Wenn man das zusammengibt, potenzieren sich die kardiovaskulären Wirkungen der Medikamente gegenseitig. Das heißt, wenn ich einen Beta-Blocker zusammen mit Verapamil gebe, dann kann ich einen AV-Block induzieren. Deshalb tödliche Kombi. Und wann kann uns das Öl auf die Füße fallen? Und das ist so, wir wissen das ja jetzt, Fekanid, Beta-Blocker und Inhalationsanästhetika, aber es gibt ein Medikament, was ziemlich viele geriatrische Patienten zum Beispiel einnehmen, was ich, bis ich es jetzt gelesen hatte, gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es eigentlich auch ein Beta-Blocker ist. Mhm. Wenn man jetzt den Wirkstoff hört, dann ist es wieder klar. Ja. Und zwar gibt es ganz viele Augentropfen, die man bei Glaukom einnimmt, oder in die Augentropfen einnimmt, ist der falsche, und die enthalten Timolol. Mhm. Und Timolol ist auch ein Beta-Blocker.
Okay.
Und wenn die das nehmen, potenziert sich das auch und du kannst einen AV-Block induzieren, wenn du diesen Patienten so Team gibst.
Okay. So,
das heißt, Verapamil ist eigentlich ein Medikament, was vielleicht seine Daseinsberechtigung hat bei tachykardischen Rhythmusstörungen, was ja eigentlich auch schön ist, könnte man ja super geben, aber ich habe Druck auf der Brust mit einem instabilen AP und naja, der hebt jetzt nicht und hin und her und der Druck ist aber auch 180, könnte man ja sagen, gebe ich dem statt Nitro, gebe ich das sowieso nicht gerne. Imbrantil, naja, probiere ich mal Isoptin. Würde ich nicht machen.
Nee.
Weil das ist
also
so.
Deine Vorstellung überzeugt mich jetzt auch nicht, das Medikament wieder auf meine Liste zu nehmen muss. Also es ist gut, darüber Bescheid zu wissen, weil das halt sowohl auf der Intensivstation als auch auf dem NAF ja da ist.
Genau.
Aber
es erklärt aber auch, warum wir es immer weggeworfen haben.
Genau.
Jetzt kann man sich fragen, warum ist es denn eigentlich noch auf dem NAF? Müsste man vielleicht eher die Beladungsliste mal aktualisieren? Mhm. Also weil das ist ja.
Ich glaube, es steht tatsächlich ein ERC-Leitlinien noch drin. Ja, also als Alternative steht es, glaube ich, drin. Ich glaube, das liegt aber weniger in Deutschland. Ich glaube, wir haben hier Alternativen zum Isoptin, aber ich glaube, in anderen, also ERC ist ja für Gesamteuropa, auch Osteuropa, die Leitlinien sind halt für alle.
Ja, das ist wie mit ACLS-Guidelines. Ja. Das ist halt einfach auf den Minimalstandard sozusagen. Ja. Also, es ist ein uraltes Medikament, es gibt eigentlich für uns. Mir fällt keine sinnvolle Indikation ein. Wenn jetzt jemand aus unserer Hörerschaft eine tolle Indikation hat und sagt, das nehmen wir immer in der und der Situation, dann schreibt uns das bitte, weil wir würden da gerne unser Spektrum dann erweitern. Auch wenn wir wahrscheinlich komische Blicke ernten würden, würden wir sagen.
Zumal Beta-Blocker ja von so vielen Patienten eingenommen werden, die kardial und die erkrankt sind. Und die haben dann ja die Rhythmusstörung. Die kardial vorerkrankt sind. Also,
es wäre jetzt wirklich, also wirklich nur der Patient mit instabiler AP, Erstdiagnose, 55 Jahre ohne Vormedikation. Ja,
wenn das Krankenhaus verlässt, hat er wieder einen Beta-Blocker.
Ja, dann hat er einen. Aber vorher vielleicht nicht. Also, wenn du, das wäre die einzige, die mir jetzt einfallen würde. Man kann natürlich auch, klar, man kann das sicherlich bei einer Schmalkomplex-Tachykardie versuchen. Aber woher willst du wissen, dass es kein WPW ist? Nun gut!
Komm, ist das?